und herzlich willkommen zur zweiten Folge der dreiteiligen Podcast-Reihe der Technische Ratgeber für SOC und MDA. Mein Name ist Yannick und ich freue mich, Sie gemeinsam mit Ralf Stoth durch die wichtigsten Themen rund um Managed Security Services zu führen. In der letzten Folge haben wir über die Grundlagen gesprochen, warum Unsicherheit in der Cyber Security normal ist, was hinter den vielen Buzzwords steckt und warum Daten das Herzstück jeder Sicherheitsstrategie sind. Heute knüpfen wir genau dort an und tauchen tiefer in zwei entscheidende Aspekte ein. Die richtigen Daten und die richtige Technologie. Wir sprechen darüber, warum Daten eine der wertvollsten Ressourcen Ihres Unternehmens sind, Sie diese effektiv nutzen können und welche Technologien von SIEM bis MDA Ihnen dabei helfen können, Ihre Sicherheitsstrategie umzusetzen. Warum sind Daten so entscheidend für die Cybersicherheit? Erkennung von Bedrohungen. Zum Beispiel, denn ohne Daten können keine Anomalien erkannt werden. Wir wissen nicht, was normal ist und was abweichend ist. Und auf Basis dieser Daten wird zum Beispiel ein ungewöhnlicher Zugriff, ein sogenannter Incident, auf ein System gemeldet. Und das passiert vor allem auf der Basis von der Analyse von Protokolldaten. Ralf, fallen dir noch weitere Gründe ein, warum Daten so entscheidend sind?
Ja, hoffentlich schon. Wenn das der einzige Vorteil ist, wie wir das Daten ziehen, wäre schon ein bisschen sehr dünn. Es gibt aber einen ganz trockenen Punkt. Tatsächlich Compliance ist ein sehr wichtiger Treiber auch dafür, Daten zu erfassen, Daten zu speichern, Daten noch auszuwerten und auswertbar zu haben. Das heißt, es gibt viele Vorgaben im Gesundheitswesen, in der Finanzbranche, also überall da, wo wir sehr harte Compliance-Vorgaben haben, was überhaupt alles zu erfassen ist, in welcher Form, für wie lange das dann hinterher aufbewahrt und auswertbar bleiben muss. Das heißt, da habe ich zum Beispiel auch wirklich gesetzliche Treiber, die sagen, diese Daten benötigst du. Dann gibt es sicherlich auch dann etwas, du hattest gesagt, Erkennung von Bedrohungen. Das ist sehr wichtig. Dummerweise ist es so, wenn ich nicht alle Daten wirklich sauber analysiere, sondern leider Gottes erst den letzten Datensatz erwische, wo die Verschlüsselung schon anfängt, dann habe ich halt vorne ein bisschen gepennt. Das heißt, hätte ich vorne mehr Daten gehabt, kann ich meine Reaktionsgeschwindigkeit natürlich auch erhöhen. Jetzt mal wieder ein bisschen zurück in Richtung Cybersecurity. Also je mehr relevante Daten ich abfange und je besser ich sie auswerte, desto schneller kann ich überhaupt auch erst agieren. Und dann, du hast natürlich auch generell aus deiner Historie heraus noch ganz viele Ansätze rund um Daten ermöglichen, zum Beispiel halt auch Performance-Auswertungen, also rund um das Thema IT-Management, IT-Performance, IT-Verfügbarkeiten. Sicherlich auch ein valider Punkt.
Absolut. Ich denke, dass gerade in diesen Daten, also auch ganz einfache Beispiele, wenn es zu einem IT-Ausfall kommt und man an die Geräte nicht mehr drankommt, um nachzuschauen, welches System es quasi als erstes die Grätsche gemacht hat, ist es, glaube ich, entscheidend, dass man die Daten irgendwie im Griff hat und an einer zentralen Stelle letztendlich zur Verfügung hat. Das wäre eine eindeutige Empfehlung, die wir aber auch wirklich jedem, ja, sagen wir mal, in unterschiedlichen Ausbaustufen empfehlen würden. Wenigstens mal eine Logging-Infrastruktur aufzubauen oder an einen zentralen Ort die Daten abzulegen, um im Zweifel, im Ernstfall, vielleicht kannst du gleich auch noch mal ergänzen durch einen Sicherheitsvorfall, wie das dabei dann hilft, so oder so, aber auf jeden Fall an einem Punkt darauf zuzugreifen.
Du hast ja das Zauberwort ja gerade schon gesagt, zentrale Ablage. Grundsätzlich natürlich aus Effizienzgründen ist es immer hilfreich, sich erstmal mit dem Prinzip, ich möchte Daten erfassen und speichern, eben auf eine möglichst zentrale Plattform zu fokussieren, statt halt silosiert an verschiedensten Bereichen irgendwie aufzufangen und es dann dort auch wieder silosiert auszuwerten und hinterher die Ergebnisse, die zum Teil vielleicht auch schon falsch vorgefertigt sind, dann übereinander zu legen, festzustellen, es passt alles nicht. Das heißt also, ist ja auch eigentlich einer unserer Dogmen, die wir haben. Zentral sammeln ist definitiv eine Muss-Anforderung, oder?
Absolut. Ich glaube auch, dass man, wenn man sich darauf, sagen wir mal, begnügt zu sagen, wie ich verlasse mich jetzt auf meine Firewall, auf mein XDR und so weiter und so fort, als meine Sicherheitsrichtlinie, dass ich trotzdem Indikatoren habe, die außerhalb dieses Kontext stattfinden, wie beispielsweise ein komisches Verhalten einer Datenbank beispielsweise, was auch ein Indikator für eine Anomalie da sein kann. Und ich glaube, dass es komplex ist, da drin wirklich zu sagen, genau diese Daten sind notwendig, genau das nicht. Das kann man prioritär nach vorne schieben oder eher in einem späteren Schritt letztendlich bearbeiten. Wichtig ist auf jeden Fall die Nachvollziehbarkeit der Daten. Also was ist chronologisch als erstes passiert? Wo hat man einen Indikator, was der Auslöser letztendlich war? Und wie schlimm ist man eigentlich von diesem ganzen Themen betroffen? Wenn man solche Daten sammelt, dann reden wir ganz oft davon, dass es, gerade wenn es um Eventdaten geht, in ein SIEM verarbeitet wird. Redet man darüber, die Logdaten irgendwie verfügbar zu machen, dann ist es ein SIEM, in dem die als erstes hinzugefügt werden, um dort Korrelationen bzw. ja, Anomalie-Detection letztendlich stattfinden zu lassen. Es gibt eine leidenschaftliche Debatte darüber, ob ein SIEM wirklich notwendig ist für jedes Unternehmen und oder nicht. Und vielleicht die offene Frage, Ralf, was ist so deine Position davon? SIEM, ja, ist es unverzichtbar?
Also kommt auf den Anwendungsfall drauf an, ob man es als unverzichtbar bezeichnet. Aus meiner Perspektive heraus ist ein SIEM-System immer noch das zentrale Werkzeug, um halt alle sicherheitsrelevanten Daten, das ist der Fokus eines solchen Systems, zu erfassen und entsprechend auszuwerten und damit actionable zu machen. Das heißt also aus den Daten heraus auch Aktivitäten, Aktionen herauszuleiten. Mittlerweile ist es aber so, dass gerade auch die Modelle, die halt in SIEM-Systemen angewendet werden, auch oft in XDR-Lösung, wir hatten im ersten Podcast schon mal das kurz angeschnitten, erfasst werden. Das heißt, ich erfasse auch die Menge der Daten, auch in einer guten Performance, dass ich sie durchsuchbar habe, auch in anderen Lösungen mittlerweile ganz gut. Häufig ist es so, dass Lösungen, die sowas Eigen-Built-In mitbringen, also kein SIEM mehr benötigen, um auch Security-relevante Daten actionable zu machen, sagen, du brauchst das SIEM nicht mehr. Aber dann gibt es eben andere Anwendungsfälle. Du hattest da was genannt, ich hatte das Compliance-Thema schon mal angeführt, wo wir sagen, dafür brauchen wir es auf jeden Fall. Je größer ein Unternehmen wird, je mehr Anforderungen neben der eigentlichen Cyber-Defense-Strategie dort reinkommen, desto eher ist es wahrscheinlich, dass wir auch in ein SIEM investieren müssen. Ob wir es überhaupt noch SIEM nennen, das ist so eine Frage, die man sicherlich auch nochmal stellen kann. SIEM hat so ein bisschen schon den Begriff, dass es so aus den frühen 90ern kommt. Mittlerweile haben wir das Thema Data Analytics, Big Data Analytics, wir haben Data Scientists, die aber letztendlich auch halt einfach auf großen Datenmengen in entsprechender Performance arbeiten und halt über feste Regeln, feste Regularien, aber auch dynamische Regeln, Anomalieerkennungen, Abweichung vom Normalverhalten erkennen können. Also unterm Strich ist hier im System, je größer ein Unternehmen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man so etwas benötigt. Je kleiner etwas ist oder je enger auch der Anforderungskorridor gesteckt wird, desto eher kann es auch sein, dass eine XDR-Lösung mit eigenem Datenpool ausreichend ist.
Danke für die Zusammenfassung, Ralf. Ich kann dem nur beipflichten. Ich glaube, das kommt halt immer wieder darauf an, ne? Die klassische Consultant-Antwort, it depends, was in welchem Szenario tatsächlich am meisten Wirksamkeit mit sich bringt. Wo wir SIEMs besonders häufig im Einsatz sehen, ist halt bei besonders großen Unternehmen oder auch bei Finanzdienstleistern wie Versicherungen oder Banken oder auch im Gesundheitswesen, wo ein SIEM häufig aufgrund auch regulatorischer Anforderungen letztendlich häufig immer noch stattfindet und eigentlich auch so ein bisschen ja Stand der Technik ist. Was man bei einem SIEM aber immer noch sagen sollte, also ganz grundsätzlich wäre jede Unternehmung bei einem gut gepflegten SIEM besser dazu in der Lage, auf alles zu reagieren. Das ist meine ehrliche Meinung. Braucht es aber durchaus Fachwissen und Ressourcen, um das Ganze auch betreiben zu können. Und ich glaube, dass viele am Anfang ein Stück weit unterschätzen, wie viel Aufwand das am Ende wirklich bedeutet, alleine die Integration von Datenquellen vorzunehmen. Hast du auch solche Erfahrungen? Und was würdest du sagen, wie lange braucht so ein Unternehmen, um ein SIEM erfolgreich zu implementieren, Ralf?
Die erfolgreiche Implementierung ist vielleicht sogar noch eher der einfachere Part. Der erfolgreiche Betrieb, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, sicherlich sogar der eigentlich herausfordernde. Die Implementierung ist etwas, die darf halt auch gerne mal länger dauern. Man kann ja auch über entsprechend gestufte Umsetzungspläne halt schnelle Erfolge sichtbar machen, auch sehr fokussiert einzelne Anwendungsszenarien in so einem SIEM-System oder Big Data Analytics-System abbilden. Unterm Strich lebt sowas aber auch. Das ist nichts, wo ich einfach mal irgendwann nach 6 Monaten, 12 Monaten oder ein, zwei Jahren sage, wir haben jetzt einen Stand erreicht, das bleibt so. Nein, das verändert sich immer kontinuierlich mit, so wie die IT-Landschaft sich ändert, Daten von einem RZ-Provider intern in ein Cloud-Offering migriert werden oder auch wieder zurück, auch etwas, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Immer dann muss ich halt solche zentralen Systeme natürlich auch mit wiederum anpassen und auch dort diese Migration berücksichtigen. Also, es lebt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch unsere Bitte, wenn Sie sowas implementiert haben, halten Sie es im Blick, halten Sie es aktuell. Dann dann auch wirklich kontinuierlich eben den Wert, den man am Anfang investiert hat, auch wieder herausziehen zu können. Letztendlich, das ist der Punkt, das System lauffähig hinzustellen, lauffähig zu halten, aktuell zu halten. Wichtig ist natürlich noch eigentlich der Punkt, wo du jetzt sicherlich noch mal ein bisschen mehr drauf ausführen kannst. Was mache ich denn eigentlich damit? Ne? Also wenn ich jetzt ein SIEM habe, habe ich dann automatisch ein SOC oder fehlt mir da noch irgendwas?
Ja, zu einem SOC gehört definitiv noch, dass man ein bisschen verstärkt darauf guckt, wie geht man eigentlich mit solchen Alarmen dann um. Ich habe dann ein Triage-Dashboard, ich habe eventuell noch Abhängigkeiten mit externen, ich muss mir Überlegungen machen, mit welchem Playbook ich welche Incidents wie bewerten möchte. Wie schaue ich nach? An welcher Stelle muss ich schauen? Das ist schon ganz schön viel Prozess und Organisation, die hinten dran noch damit reinkommt. Wichtig ist mir aber auch noch einen Blick darauf zu werfen, Ralf, dass nicht nur die Komplexität eines SIEMs darüber entscheidend ist. Man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, das Ganze nach extern zu vergeben. Und vielleicht könnten wir einen gemeinsamen Blick darauf werfen, dass wenn man das Ganze als Managed sich einkauft, was sind denn dann so Zeiten und was sind die Herausforderungen oder was gewinnt man an Vorteilen dadurch, wenn man sagt, man möchte jetzt zum Beispiel auf Basis seines eigenen SIEMs Security-Leistungen einkaufen. Wie würde man da vorgehen?
Ja, dieser Bereich, wenn man das SOC, wie du es sagst, jetzt selber aufbauen möchte, hat sicherlich seine Herausforderungen. Die Herausforderungen liegen, wie du gesagt hast, in der Komplexität des Ganzen, das einmal aufzubauen für sich, aber vor allen Dingen halt auch im technologischen Aufwand, im Personalaufwand und vor allen Dingen erfüllt halt so ein Security Operations Center per se erstmal die Kernaufgabe Erkennung von Angriffen und Abwehr von Angriffen. Was passiert, wenn ich jetzt gar nicht angegriffen werde? Dann habe ich ein durchaus sehr teures SOC mit Personal und allem, was dazugehört im Backend da sitzen, die sagen, naja gut, eigentlich ist die Lage hier ganz ruhig und aber unterm Strich rechnet sich's einfach nicht. Und das ist genau der Punkt da, wo dann halt auch externe Anbieter mit ins Spiel kommen. Gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen wie und auch vor allen Dingen auf welchen Datenplattformen diese Anbieter, zu denen wir sicherlich auch zählen, ihre Ergebnisse erzielen. Aber der wichtigste Punkt ist, das ist halt deren Kernaufgabe. Das heißt, also diese externen Anbieter haben darauf ihr Geschäftsmodell aufgebaut. Das heißt, also sie sind auch dazu verpflichtet, dass sie das gut machen und dadurch halt auch einen Wert bereitstellen, den man halt, wenn man zum Beispiel selber so etwas aufbaut für sich, gar nicht erreichen kann. Also ganz wichtiger Punkt ist, externe Anbieter, die dabei helfen, durch Outtasking einzelner Aufgaben innerhalb eines SOCs, durch Übertragung eines kompletten SOC-Betriebs hin zu einem MDR, Leistungsanbieter, Managed Detection and Response Anbieter, ist etwas, was sicherlich jedem Unternehmen, fast jedem Unternehmen, egal welcher Größenordnung, gut zu Gesicht steht. Und das ist etwas, was man halt auch am Markt beobachtet. Die Angebote, die in diesem Umfeld da sind, sind sehr zahlreich. Sie unterscheiden sich zum Teil sehr grundlegend in der Art und Weise, welche Daten verwendet so ein externer SOC-Betreiber. Was macht er mit den Daten? Wie wertet er das aus? Wie viele Automatismen setzt er ein? Und das sind dann halt die Punkte, wo man dann auch tatsächlich sehr gut in die Anbieterauswahl investieren muss, um mal zu schauen, findet man den für seine Anforderungen passenden Anbieter.
Ja, wenn wir ein Fazit drunter ziehen, haben auch hier wieder alle Ansätze ihre Vor- und Nachteile. Baut man es bei sich aus, hat man die möglichst größte Flexibilität, kann am meisten aus den Daten rausholen, hat aber auch die Herausforderung, eigenes Personal aufzubauen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und mit den Anforderungen alleine klarzukommen. Dann gibt es, wie du schon gerade eben beschrieben hast, die Möglichkeit, das Ganze hybrid hinzustellen, vielleicht auf Basis der eigens aufgebauten SIEM-Lösung einen Partner zu suchen oder man hat am Ende die Möglichkeit, alles direkt von vornherein auszulagern. Damit sind wir am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Heute haben wir besprochen, warum Daten so wichtig sind, wie zentrale Plattformen Mehrwerte schaffen können und welche Rolle Technologien wie SIEM oder MDR spielen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema die richtige Umsetzung. Wir sprechen über Fallstricke bei der Implementierung eines Managed SOCs, ergänzende Leistungen und die Auswahl des richtigen Partners. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.